Dann legen wir los. Und zwar legen wir los mit ein paar neuen Begriffen, die uns dabei helfen, das charakteristische Polynom und seine Bedeutung noch besser zu verstehen. Dabei haben wir unsere Generalvoraussetzung. Und jetzt möchte ich anfangen mit irgendeinem Polynom aus Kx, das nicht das Nullpolynom ist. Lambda, denn Lambda ist eine Nullstelle. Jetzt haben wir also dieses andere Polynom, nennen wir es Q, dann können wir mal nachgucken, ob Lambda vielleicht auch noch eine Nullstelle von Q ist. Wenn ja, dann können wir schreiben P gleich irgendwas mal x minus Lambda zum Quadrat und so weiter. Und wir gucken einfach immer bei dem Restterm, den wir noch haben, ob Lambda davon immer noch eine Nullstelle ist. Irgendwann hört das auf, denn irgendwann sind wir im schlimmsten Fall bei ganz P angekommen und P ist eine Potenz von x minus Lambda halt mit irgendeinem Exponenten. Das heißt, auf jeden Fall bricht dieses Verfahren irgendwann ab, denn P hat einen endlichen Grad und es hat deswegen in K höchstens so viele Nullstellen, wie dieser Grad angibt. Insbesondere kann das Lambda höchstens so oft als Nullstelle vorkommen, wie der Grad des Polynoms das angibt. Und das ist die Idee. Wir wollen jetzt einfach gucken, wie oft kommt das Lambda als Nullstelle in P vor. Sei es also sein K aus M in P. Wir sprechen also von einfachen und von mehrfachen Nullstellen. Die Nullstelle heißt einfach, wenn sie halt nur einmal vorkommt, das heißt K gleich 1. Und sie heißt mehrfach, wenn das K größer ist. Vielfachheit logarithmischen Polynom P Alpha die algebraische Vielfachheit des Eigenwertes Lambda in der Abbildung Alpha. Stichwort algebraisch. Es gibt nämlich später noch eine geometrische Vielfachheit. Wir nennen dann selbst abgebildet wird. Dieser Vektor erzeugt einen eindimensionalen Teilraum des Eigenraums, der zu Lambda gehört. Das heißt, wenn man einen Eigenwert findet, hat der Eigenraum dazu schon mal mindestens Dimension 1. Okay. Und diese Dimension, also die Dimension über K des Eigenraums in V, jetzt muss ich wieder gucken, wie rum es ist, von Alpha bezüglich des Eigenwerts Lambda, dieses Ding heißt geometrische Vielfachheit von Lambda in Alpha. Heißt also, immer dann, wenn Sie einen Endomorphismus von V sehen, dann können Sie jetzt jedem Eigenwert davon zwei Vielfachheiten zuweisen. Einmal die algebraische, die können Sie am Polynom ablesen, am charakteristischen, und einmal die geometrische, für die müssen Sie den Eigenraum ausrechnen und dessen Dimensionen bestimmen. Das sind also erstmal zwei verschiedene Informationen, die zu dem Eigenwert gehören. Und für uns wird es interessant, wann die gleich sind und was das bedeutet. So, was brauchen wir noch? Die Definition ist noch nicht zu Ende. Wir brauchen noch den Begriff der Alpha-Invarianz. Wir nennen einen Teilraum U von V Alpha-Invariant genau dann, wenn alle Vektoren da draus beim Abbilden unter Alpha wieder in dem Teilraum landen. Haben Sie den Übung schon gesehen, zum Beispiel? Bei U, ein Teilraum von V, Alpha ist die ganze Zeit unter einem Morphismus. U heißt der gleichen Dimension abgebildet und da kann es passieren, dass ein Teilraum einfach auf sich selbst abgebildet wird von Alpha, sodass dann die Einschränkung einen Automorphismus auf diesen kleineren Teilraum bewirkt. Das ist auch ein Spezialfall von Alpha-Invarianz. Aber Vorsicht, nur weil alle Vektoren nach dem Abbilden noch in U landen, heißt das nicht, dass U sich durch Alpha nicht verändert. Es heißt, man fliegt nicht raus, aber der Bildraum kann kleiner werden. Letzter Teil der Definition. Kein Lauf da. Hier brauchen wir jetzt einen Faktorraum. Und zwar ist die Idee folgende. Wir fangen an mit einem Alpha-Invarianten Teilraum U von V. Jetzt kann man den Faktorraum bilden und wir haben doch mal diese Idee besprochen, damals lange her, ich glaube in Kapitel 4. Da in der Dimensionsformel, im Faktorraum. Und was war da die Idee? Na,
nämlich, dass die Vektoren in der Basis, die nicht zu U gehören, im Faktorraum eine Basis aufmachen für den Faktor. Und diese Idee wollen wir jetzt benutzen, nur dass U nicht irgendein Teilraum ist, sondern ein alpha-invarianter Teilraum. Und dann kann man in dem Faktorraum definieren, was Alpha da sozusagen tun soll. Das heißt, wir können jetzt eine Wirkung dieses Endomorphismus Alpha definieren, die nicht die Vektoren von V selbst berührt, sondern die Elemente des Faktorraums.
Das ergibt auf einmal Sinn. Na, wie sehen denn die Elemente des Faktorraums aus? Da nimmt man immer den Teilraum U und dann hängt man da noch so einen Repräsentanten dran, der den Teilraum verschiebt. Und die Idee ist jetzt, dass wir in dem Faktorraum abbilden mit Alpha V0 U, indem wir uns die Repräsentanten schnappen und die mit Alpha abbilden. Da wissen wir, wie das geht. Dann kommt wieder ein verschobener Teilraum auf. Und warum das alles wohl definiert ist und funktioniert, das kann man als Ausgangspunkt halt damit zu tun, dass U Alpha eine Variante ist. Jetzt schreibe ich erstmal hin, was da passiert. Für alle U plus V aus V gegen U ist das Bild von U plus V unter der Abbildung Alpha V gegen U definiert als der verschobene Teilraum U plus V ganz normal abgebildet mit Alpha. Warum möchte man das tun? Möchte man das tun? Man könnte das vielleicht wollen, weil man dann Induktionsargumente benutzen kann. Folgendes Bild. Hier ist unser großer Vektorraum V. Jetzt wollen wir irgendeine Aussage beweisen über V per Induktion über die Dimension des Vektorraums. Was machen wir? Wir nehmen einen alpha-invarianten Teilraum, betrachten den Teilraum, falls der eine kleinere Dimension hat, und der Faktorraum auch eine kleinere Dimension hat, kann man per Induktion da Dinge rausfinden. Das geht aber nur, wenn man irgendein Konzept hat, was Alpha auf dem Faktorraum macht. Ansonsten geht das nicht. Na, dann kann man mit Induktionsargumenten hoffen, dass man zum Ziel kommt. Sehen wir auch heute direkt in Aktion. Deswegen macht man das. Generell ist das einer der Gründe, warum man sich Faktorstrukturen anguckt. Man kann dann wunderbar Induktionsargumente machen. Jedenfalls, wenn die Faktorstrukturen gutartig sind. Schauen wir uns das auch mal direkt in Aktion an im nächsten Lemma. Das sagt uns nämlich, wie man das charakteristische Polynom von Alpha aufspalten kann in kleinere Polynome mit Hilfe dieses Konzepts für den Faktorraum. Es gelten die Voraussetzung 7 und Und jetzt kommt das Charakter. die Vektoren nimmt, die man für den Teilraum nicht gebraucht hat.
Genau das werden wir jetzt hier machen. Zu einer geordneten Basis von V. Geordnet deshalb, weil ich eine Matrix entscheiden möchte. Sei C von G1 bis GK. So, eine geordnete K-Basis von U. Und jetzt setze ich das fort, das heißt, ich gehe von B1 bis GK, aber mache ich weiter, falls ich das muss, bis hin zu Bn, um eine geordnete K-Basis für V zu bekommen. Und die hat garantiert auch einen Namen, die möchte ich B-Hut nennen. B-Hut? Was wissen wir dann? Na, zwei Sachen müssen wir jetzt sofort. Erste Sache, wenn ich einen Vektor bilde aus diesen Basisvektoren hier und den mit Alpha abbilde, dann kann ich das, was rauskommt, wieder mit diesen Basisvektoren darstellen. Denn U ist ja Alpha. Das ist die erste Sache, die ich weiß. Und die zweite Sache, die ich weiß, ist, dass wenn ich jetzt die restlichen Vektoren hier hinten nehme, falls da welche sind, und die als Repräsentanten hinschreibe für Restklassen von U, dann bekomme ich eine Basis für den Faktorraum V.
Jetzt möchte ich eine Abbildungsmatrix basteln für Alpha. Und zwar bezüglich der Basis B-Hut, die wir da haben. Dafür male ich mal ein riesiges Bild. Und dann schreiben wir gleich noch ein bisschen was hin. Das ist eine riesige Bildungsgesamt. Ich habe gesagt, riesig, nicht schön. Vielleicht ist es riesig und hilfreich, wir werden sehen. Hier ist unsere riesige Matrix. Das soll eine Abbildungsmatrix werden für Alpha. Und wir überlegen mal kurz, was passiert, wenn wir die Basisvektoren aus dem Hut der Reihe nach durchgehen. Nehmen wir mal zuerst den Vektor B1. Der gehört hier dazu, das heißt, wenn ich den mit Alpha abbilde, lande ich wieder hier in diesem Erzeugnis. Das heißt, ich brauche zum Darstellen des Bildes in der Basis B-Hut nur diese ersten paar Leutchen hier und die anderen brauche ich nicht. Das heißt also, dass wir hier mal eine Unterteilung machen können, sagen wir mal, wie groß soll der Hut sein? Na, sagen wir nochmal hier, so sagen wir, ist groß. Und ich markiere das deshalb, damit man sehen kann, welche Basisvektoren dazugehören. Das hier ist jetzt der Bereich 1 bis k. Das heißt, hier unten ist die k-te Zeile. Und das ist bei den Spalten der Bereich 1 bis k. Das heißt, hier ist die k-te Spalte. Warum habe ich das da so reingemalt? Na, weil ich jetzt weiß, wenn ich hier in der ersten Zeile bin, dann bilde ich ja B1 ab. Und ich brauche nur die ersten k-Vektoren, um den Dach zu stellen, also das Bild. Das heißt, dahinter habe ich nur noch 0. Das steht hier. Jetzt kommt der zweite Basisvektor. Der gehört auch noch zu U. Da brauche ich auch nach dem Abbilden nur diese. Das heißt, ich lande wieder irgendwo hier und habe wieder noch 0. Das kann ich jetzt machen für alle Basisvektoren bis hin zu BK. Für all diese weiß ich, dass nach dem Abbilden mit Alpha nur die Vektoren B1 bis BK gebraucht werden, um die darzustellen. Das heißt, dieses ganze Teil hier hat nur die Einstellung 0. Was soll das Ganze werden? Das soll werden M Alpha B-Hut. Was wissen wir bei dem restlichen Teil? Nicht so viel. Wenn wir die späteren Basisvektoren nehmen und abbilden, dann sehen wir da eigentlich nichts weiter. Da kann alles passieren, wir haben keine Einschränkungen. Vielleicht wissen wir ja doch ein kleines bisschen was. Denn was ist hier hinten los, in diesem hinteren Teil der Matrix? Na, wenn ich die späteren Vektoren benutze, sagen wir mal dk plus 1, da nach dk, den nächsten Vektor nehme ich, dk plus 1, dann weiß ich zwar nicht, wie der abgebildet wird von Alpha, aber ich weiß, dass er repräsentant ist für einen Basisvektor von B-Hut. Und das heißt, was auch immer da jetzt passiert beim Abbilden, die Koeffizienten, die jetzt zu der Abbildung auf dem Faktorraum gehören, die kann ich hier sehen in der k plus ersten Zeile. Und zwar kriege ich da die Koeffizienten, die auch wieder zu diesen Basisvektoren gehören. Das heißt, ich sehe hier unten in der Matrix schon irgendwie was, was ich kenne. Ich sehe hier etwas, was zur Abbildung Alpha auf dem Faktorraum gehört, v und u, und zwar bezüglich der Basis D-Hut. Ich kann also jetzt hier was reinmalen. Das, was ich hier sehe, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Abbildungsmatrix für Alpha eingeschränkt auf U, wenn ich die Basis C-Hut benutze. Hoffentlich heißt die auch so. Genau, da hinten steht es. C-Hut. Dieses Stückchen hier ist einfach nur M Alpha eingeschränkt auf U, C-Hut, C-Hut. Denn das sind die Koeffizienten, die ich brauche, damit das alles 0 ist, haben wir schon geklärt. Hier vorne ist irgendein Kram, da habe ich eigentlich keine Ahnung. Ich weiß aber, was hier hinten passiert, denn die Koeffizienten, die ich hier brauche, kann ich im Faktorraum ablesen, wenn ich da die Abbildung Alpha auf V Modul U benutze. Das heißt, hier kriege ich eine Abbildungsmatrix, sozusagen als Kästchen. Abbildungsmatrix für Alpha V Modul U bezüglich der Basis D-Hut. Soweit so gut. Was hier ist, weiß ich nicht. Ich schreibe mal hin, keine Ahnung. So sieht unsere Abbildungsmatrix aus. Hilft uns das? Naja, wo wollen wir denn hin? Wir wollen das charakteristische Polynom schreiben als Produkt von zwei Polynomen. Und das sieht doch ganz gut aus.
Wenn wir das charakteristische Polynom berechnen mit dieser Matrix, dann kriegen wir x mal die Einheitsmatrix minus dieses Zeug. Jetzt stellen wir uns vor, x mal die Einheitsmatrix minus das. Dann passiert hier oben x minus diese kleinere Einheitsmatrix minus das. Und hier unten in dieser Ecke passiert x minus die kleinere Einheitsmatrix minus das. Und die Determinante kann ich ausrechnen mit der Kästchenregel. Das sind zwei Kästchen. Yay, Kästchenregel! Ich weiß, Sie sind doch auch Fans von der Kästchenregel. Wir kriegen da ganz viele Fragen zu. Hier kann man sie toll benutzen.
Los geht's. Kästchenregel. Das war Lemma 7,21. Die geometrische Vielfachheit von Lambda ist höchstens so groß wie die algebraische Vielfachheit von Lambda. Und ausgeschrieben in Zeichen ist das die Dimension des Eigenraums in V von Alpha bezüglich des Eigenwerts Lambda ist höchstens so groß wie die algebraische Vielfachheit Phi Lambda in V Alpha. viel wissen. Wir kennen nicht nur die Eigenwerte, wir haben auch sofort eine obere Schranke dafür, wie groß die Eigenräume sein können. Wenn Sie dann in der Prüfung sitzen und rechnen und mir dann ganz schnell vorrechnen, hier so und zack, zack, zack und jetzt weiß ich das und das und das und das und dann unterbreche ich Sie und sage, Moment, wieso wissen Sie das alles so schnell? Und dann kommt sowas wie, ja, ich weiß ja, dass die geometrische Vielfachheit so groß ist wie ein Algebraisch und deswegen kann ich das und das und das so abschätzen, jetzt muss ich nur noch das ausrechnen. Und dann freue ich Lambda darin vorkommt. Die geometrische Vielfachheit ist die Dimension des Eigenraums. Der Eigenraum kriegt gleich den Namen U und wir machen uns klar, dass der Alpha invariant ist. Das heißt, wir können das anwenden, was wir uns vorher überlegt haben. Thank you. Determinante. Sie sind auf dem richtigen Weg, aber es ist auch nicht ganz richtig. Wer hilft? Die Idee war, ging komplett in die richtige Richtung, aber einmal alles zu Ende denken. X mal die Einheitsmatrix minus das und dann die Determinante. Ach so, jetzt haben Sie es, oder? Sie haben es? Vielleicht?
Ja, X minus Lambda hoch...
Genau, hoch was?
Hoch X, N, oder die Menge, also die Anzahl, genau.
Genau, ja. Wissen Sie was? Das ist der Moment, Sie wissen, was ich meine. Ja, weiß ich, die Größe der Matrix.
Genau.
Die Anzahl der Zeilen, der Speicher, so genau. Genau, Sie wissen, was ich meine. Und da hat der Kollege es auch genau richtig gesagt, das ist die Dimension von U, die man da braucht. Das heißt, wir haben hier x minus lambda pro Dimension von U. Und jetzt kommt das Lemma von vorne und sagt, P alpha kann ich schreiben als dieses Zeug mal noch irgend so ein charakteristisches Polynom. Insbesondere kommt dann dieser Linearfaktor x minus lambda so oft in P alpha vor, mindestens, wie uns die Dimension hier das sagt, mindestens. Diese Geschichte mit der geometrischen und der algebraischen Vielfachheit benutzen, um ein Verfahren zu entwickeln, wie man systematisch gucken kann, ob eine Abbildung diagonalisierbar ist, mit Hilfe dieser Beziehung. Dazu müssen wir aber noch klären, was diese Vielfachheiten mit der Diagonalisierbarkeit zu tun haben. Und das ist der nächste Satz. Alpha ist natürlich ein Endomorphismus. Summe der Einräume. Okay, was ist neu? Was wissen wir schon? Geben wir doch mal den Eigenwerten Namen und diesen Eigenräumen auf, dann ist alles ein bisschen übersichtlicher. Sein also M aus N, das wird die Anzahl der Eigenwerte. Lambda 1 ist Lambda M aus K, so dass die Paarweise verschieden sind und dass die Menge dieser Elemente genau das Spektrum ist. Thank you. mit Hilfe der UI eine Basis von V basteln. Was machen wir? Wir fangen mit U1 an, wir nehmen eine geordnete Basis von U1, merken die uns. Dann kommt U2, wir nehmen eine geordnete Basis von U2, die hängen wir dran. Und so weiter, bis wir bei UM angekommen sind. Wir hängen all diese Basen in dieser Reihenfolge nacheinander aneinander und bekommen dann eine geordnete Basis von V, bei der man sozusagen noch die Stückchen erkennen kann, die zu diesen Teilräumen gehören. Für alle I, ich mache also weiter mit den Bezeichnungen, wie sie da sind. Weiter sei für alle I, U, I, das und wir nehmen direkt eine Basis mit dazu. Und das ist weniger Schreiben. Soweit so schön. Das ist doch jetzt eine ganz tolle Basis, denn wir können uns doch schon vorstellen, vor unserem inneren Auge, wie jetzt die Abbildungsmatrix aussieht für Alpha, für diese tolle Basis. Was passiert? Stellen wir uns die riesige Matrix vor. Wir fangen am Anfang an mit dem ersten Basisvektor. Der kommt aus C1 Hut, wird also von Alpha auf Lambda 1 mal sich selber abgebildet. Das heißt, da steht Lambda 1 und sonst nur 0. Und so weiter. Irgendwann ist der Teil aus C1 Hut fertig, dann kommt der nächste Teil. Die Elemente da werden auf Lambda 2 mal sich selbst abgebildet und sonst hat man auch wieder überall Nullen. Das heißt, unsere Abbildungsmatrix ist genauso schön wie die vorhin, mit dem einzigen Unterschied, dass man jetzt hier nicht nur einen Eigenwert hat, sondern läuft nacheinander die Eigenwerte Lambda 1 bis Lambda m durch und die stehen da halt so oft, wie sie da stehen müssen. Thank you.
normierte Polynome von Grad 1, Linearfaktoren. Das heißt, die erste Aussage von 2 stimmt schon. Was war der zweite Teil? Wir wollen ja zeigen, was in 2 steht. Den ersten Teil haben wir erledigt und jetzt wollen wir noch sehen, für alle Lambda aus dem Spektrum sind die geometrische und die algebraische Vielfachheit gleich. Was ist die geometrische Vielfachheit? Naja, das ist dieses KI. Was ist die algebraische Vielfachheit? Das ist, wie oft Lambda i Nullstelle von diesem Polynom ist. Aber der Witz ist, so wie das jetzt zerlegt ist, kann man das sehen. Nehmen wir Lambda 1. Wenn Lambda 1 noch öfter Nullstelle von P Alpha wäre, als man hier sieht, also öfter als K1 mal, dann müsste Lambda 1 eine Nullstelle sein von dem Kran hier hinten. Das geht aber nicht, denn diese Lambda sind ja verschieden. Lambda 1 kann hier nicht nochmal irgendwo Nullstelle sein, sonst müsste Lambda 1 ja mit einem der anderen Lambdas übereinstimmen. Das ist das Tolle an einer Zerlegung von Polynomen in Linearfaktoren. Man weiß dann einfach alles. Was unklar geblieben mit diesem Rechnen und den Linearfaktoren und wie ich auf die Matrix gekommen bin. Diese Ideen kommen jetzt immer wieder, also ruhig zwischendurch nachfragen. Okay, dann kommt jetzt der nächste Text. Der letzte. Aus 2 folgt 1. Das heißt, wir haben jetzt dieses ganze Zeug gegeben. Der Alpha kann ich so als Produkt schreiben. Die geometrischen und algebraischen Vielfachheiten sind gleich. Und jetzt schreibe ich P Alpha erstmal als Produkt von Linearfaktoren hin. Wie viele brauche ich dafür? Naja, P Alpha hat als Grad die Dimension des Vektorraums. Die hat, glaube ich, noch keinen Namen, also sollte die wahrscheinlich nichts einen kriegen. Sein N, die Dimension von V. Und jetzt möchte ich Bezeichnungen haben für die Koeffizienten, die ich in den Linearfaktoren sehe. Das heißt, μ1 bis μn. Aus K sollen so sein, dass ich P Alpha schreiben kann als x minus μ1 mal und so weiter bis hin zu x minus μn. Das sind erstmal so viele Linearfaktoren, wie der Grad mir angibt. Das heißt, P zerfällt total, so wie das in 2 steht. Deswegen weiß ich, dass ich ein Stück brauche. Aber es gibt etwas, was ich nicht weiß und was ich deswegen auch nicht hier spezifiziert habe. Ich weiß nicht, ob da manche von diesen Linearfaktoren vielleicht gleich sind. Insbesondere können bei diesen Mühs auch welche gleich sein. Da habe ich nichts gesagt. Ja, was ist denn jetzt alles? Immer wenn ich so ein Müh hier einsetze, dann kommt 0 raus. Denn an irgendeiner Stelle steht dann da, μi minus das passende μi, das heißt, das Polynom hat all diese μs als Nullstelle. Gleichzeitig wissen wir, dass die Nullstellen von P-Alpha genau die Eigenwerte sind. Und das heißt, dass diese Zahlen, nein, diese Körperelemente, μ1 bis μn, Eigenwerte sind von Alpha. Und zwar alle. Denn wenn ich noch andere finden könnte, theoretisch irgendwo auf der Welt, dann müssten die ja auch Nullstellen von P-Alpha sein. Aber alle Nullstellen kann ich in dieser Faktorisierung ablesen. Ich weiß jetzt also, μ1 bis μn sind genau die Eigenwerte von Alpha und manche kommen hier vielleicht mit höherer Vielfachheit vor. Was ich da zitiert habe, sind diese Geschichten über Polynome und Lemma 9.8.
Okay.
wenn ich bei n geblieben wäre. Dann hätte ich immer gucken müssen, sind da Sachen gleich oder verschieden. Und jetzt weiß ich, μ1 bis μr sind paarweise verschieden. Ich habe die Anzahl der Eigenwerte und dann funktionieren die Rechnungen, die gleich kommen, einfacher. Die Vielfachheit, die die Dinger jeweils in P-Alpha haben, kriegt jetzt einen Namen. Und wieder, genau wie vorher, kriegen die Eigenrolle Namen. Neuer. Zum Grad des Polynoms, also zur Dimension von V. Schon mal klar gemacht. Das heißt also, die Summe der Eigenräume U1 bis UR ist in Wirklichkeit eine direkte Summe. Geschnitten mit der Summe minus Dimension des Durchschnitts.
Das mache ich jetzt einfach ganz oft. Was ist also die Dimension dieser Summe? Das ist die Dimension von U1 plus die von U2, bla bla bla. Und jetzt muss ich aber noch gucken, was haben die für Schnitte. Aber weil es eine direkte Summe ist, sind diese ganzen Schnitte, die ich da angucken muss, 0. Bestehen nur aus dem Nullvektor. Und das heißt, die Dimension davon ist einfach die Summe der Dimensionen der Einzelnen. So, das heißt, als Dimension von diesem ganzen Zeug kommt raus, und hier benutze ich jetzt nicht nur diese direkte Summengeschichte, sondern ich benutze auch Satz 3,20, die Dimensionsformel. Das ist jetzt die Dimension immer über K natürlich von U1 plus die von U2 K plus die von R. Jetzt setze ich ein, Gesundheit, jetzt setze ich ein, was diese Dimensionen sind. Hier oben steht, dass das diese K sind, also setze ich die ein, dann bekomme ich K1 bis hin zu KR, alles schön aufsummiert, und hier oben steht noch, dass das N ist. Na, das ist doch großartig. Jetzt haben wir hier Teilräume gefunden von V, deren Summe ein Teilraum von V ist der Dimension n. Aber ganz V hat doch Dimension n. Jeder Teilraum von V, der die gleiche Dimension hat wie V selber, muss V sein. Das heißt, jetzt wissen wir, dass V die direkte Summe dieser U's ist, also die direkte Summe der Eigenräume klar. Ich schreibe Ihnen jetzt ein Korollar hin mit zwei Beweisen. Das sind beides Einzeiler und die sind einfach ein bisschen unterschiedlich. Thank you.
dass man V schreiben kann als direkte Summe der dazugehörigen Eigenräume, die sind alle eindimensional.
Und dann haben wir eine Basis aus Eigenräumen.
Lemma 9.2. In diesem Lemma passierte Folgendes. Wir hatten mehrere paarweise verschiedene Eigenwerte und dann hatten wir Eigenvektoren dazu, zu jedem Eigenwert immer einen, und haben uns überlegt, dass die eine linear unabhängige Menge bilden über K. Jetzt machen wir das mal hier. Wir haben also genauso viele Eigenwerte, wie die Dimension des Vektorraums angibt. Für jeden dieser Eigenwerte schnappen wir uns genau einen Eigenvektor. Dann kriegen wir eine L-elementige linear unabhängige Menge, das heißt, es muss eine Basis von V sein. Und die das Eigenvektor. Und fertig ist alles. So, jetzt haben wir ganz viel Werkzeug gesammelt. Und wir fassen mal ein bisschen Kram zusammen in einem Verfahren. Ich wisch mal, damit ich Platz zum Kommentieren habe.
Die Idee ist genauso wie beim letzten Mal, dass wir uns das Verfahren kurz angucken. Das hat so ein paar Schritte.
Dann mache ich hier so telegrammmäßig ein paar Anmerkungen dazu. Dann kommt ein Beispiel, wo wir das Verfahren direkt einmal anwenden und sehen, was passiert. Wenn wir eine Abbildung bekommen, was kann ich nachprüfen, in welcher Reihenfolge, wo kann ich unterwegs merken, dass meine Abbildung diagonalisierbar ist oder halt nicht. Und wenn sie es ist, dann soll das Verfahren auch eine Basis aus Eigenvektoren liefern, sodass ich eine schöne Abbildungsmatrix bekomme. Fangen wir also an mit unseren Standardvoraussetzungen und dann ist Schritt 1, naja, das ist jetzt nicht so überraschend, mit irgendwas müssen wir arbeiten, wir brauchen erstmal eine Abbildungsmatrix. Das heißt, Schritt 1 ist, wie so oft, Abbildungsmatrix basteln. Im Beispiel gleich ist sie quasi geschenkt. Jetzt kommt Schritt 2, auch nicht so überraschend, charakteristisches Polynom ausrechnen, denn wir haben ja gerade gesehen, dass das charakteristische Polynom schon viel Informationen bereithält. Zerfällt das in Kx in normierte Polynome vom Grad 1 oder nicht? Denn wenn nicht, dann war es das leider schon und wir sind bestimmt nicht diagonalisierbar. Hier kommt also der erste Test, das ist Schritt 3. Kann man die Alpha als Produkt von normierten Polynomen vom Grad 1 in Kx schreiben? Ja, kann man ja mal nachgucken. Wenn ja, also wenn andersrum, wenn nein, dann brechen wir ab, denn dann wissen wir mit dem Satz, dass Alpha nicht diagonalisierbar ist. Wenn ja, dann wissen wir zwar noch nicht alles, aber wir wissen, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Also hier wirklich so ein Nein heißt Abbruch, ja heißt wir gucken mal. Ich schreibe mal Test mit dem Ja-Faktor. Das ist Schritt 3. Wir
jetzt von Schritt 4. Falls es einen Schritt 4 gibt, falls wir jetzt noch nicht abgebrochen haben, dann rechnen wir das Spektrum aus. Vorher interessiert uns das vielleicht auch, aber für die Frage der Diagonalisierbarkeit lohnt es sich nicht weiterzumachen. Okay, Spektrum, wissen wir, wie es geht. Und wir haben ja vorher eine Zerlegung hingeschrieben, das heißt, wir lesen die Nullstellen einfach ab. Okay, dann kommt Schritt 5 und es kommt wieder ein Test. Diesmal gucken wir nämlich, ob für alle Eigenwerte, sprich für alle Nullstellen von P, die wir in K sehen, die algebraische und die geometrische Vielfachheit übereinstimmen. Das heißt, wir gucken immer, wie oft kommt diese Nullstelle vor im Polynom P-Alpha und stimmt das überein mit der Dimension des Eigenraums, der dazugehört. Das heißt, 5 ist der Test. Ah, wie kürze ich das ab? Alpha irgendwas gleich GOV irgendwas. Algebraische Vielfachheit oder so gleich geometrische Vielfachheit für alle Elemente im Spektrum. Das reicht nicht, wenn man das nur für ein oder zwei hat. Das ist der nächste Test. Und aus dem Satz, den wir gerade bewiesen haben, wissen wir, dass wir jetzt alle Informationen haben, um zu entscheiden. Wir hatten ein Abbruchkriterium. Wenn das nicht gezogen hat, wenn also P-Alpha als Produkt von Linearfaktoren schreibbar war, dann muss jetzt dieser Test mit der geometrischen und algebraischen Vielfachheit der entscheidende sein, denn das stand im Satz. Heißt also, wir sind auf jeden Fall jetzt fertig. Entweder ist die Antwort immer ja bei dieser Frage mit der algebraischen und der geometrischen Vielfachheit, dann weiß ich, dass die Abbildung diagonalisierbar ist und ich muss mir nur noch ein bisschen Mühe machen und eine schöne Basis finden. Oder es gibt einen Eigenwert, bei dem die Antwort nein ist, die sind unterschiedlich. Und wenn ich einen gefunden habe, wo die unterschiedlich sind, dann war es das leider. Und dann breche ich das Verfahren ab. Ich habe hier jetzt noch so einen Schritt 6 stehen. Für den Fall, dass wir nicht abgebrochen haben, gucken wir jetzt, wir suchen eine Basis aus Eigenvektoren, und zwar indem wir für jeden Eigenraum eine Basis bestimmen und dann eine Basis aus V daraus zusammenbasteln. Das haben wir gerade gesehen, dass das dann geht bei diagonalisierbaren Abbildungen. Und das zeige ich hier jetzt nochmal. Wenn man diese Basis gefunden hat, was heißt diese? Also eine solche, eine Basis, die man aus Basen von Eigenräumen zusammengebastelt hat, dann weiß man, dass die Abbildungsmatrix dazu schön ist. Das ist eine Diagonalmatrix. Das heißt, hier in Schritt 6 haben wir gegebenenfalls, wenn alle Tests positiv sind, Basis aus Eigenvektoren basteln. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, dann hatten wir schon ein Beispiel, in dem wir genau das eigentlich gemacht haben. Wir haben zwar nicht die Schritte alle genauso genannt, wir haben diese Tests noch nicht so gekannt, sondern wir haben alles zu Fuß gemacht, aber wir haben ja schon mal bei einer Abbildung gesehen, dass sie diagonalisierbar ist und eine Basis aus Eigenvektoren hingeschrieben. Das kam alles schon mal vor. Das heißt, Sie könnten jetzt, wenn Sie wollten, zu dem Beispiel zurückgehen und genau das Gleiche nochmal machen entlang dieser Verfahrensschritte und gucken, was ist genauso, was sieht vielleicht anders aus, kann ich irgendwo abkürzen. Okay, haben Sie erstmal Fragen dazu? Da sind die Stichworte. Dann kommt jetzt das Beispiel. Da gehen wir genau entlang dieser Schritte durch. Extra so, dass man nicht viel rechnen muss, sondern man kann sich darauf konzentrieren, zu überlegen, wo bin ich gerade im Verfahren. Beispiel 918. Da fangen wir an, wieder mal mit R auf 3, über den Körper R, diesmal mit der geordneten Standardbasis, und das sorgt dafür, dass viele Rechnungen total einfach sind. Die Abbildung ist gegeben, indem wir sagen, wohin die Standardbasisvektoren abgebildet werden. Und die Bilder sind schon als Linearkombination in den Basisvektoren gegeben. Das heißt, wir können jetzt sofort eine Abbildungsmatrix hinschreiben. Die kriegen wir quasi geschenkt. Und da ist sie auch schon. Sieht schon ziemlich super aus. Ich sehe zwei Eigenwerte. Wer sieht die noch? Ja, sehr gut. Sagen Sie mir, wie Sie die Eigenwerte sehen.
1 und 3.
Ja, und wie? Tatsächlich würde es auch ohne die geordnete Standardbasis funktionieren, mit einer anderen Basis, solange man zweimal die gleiche benutzt. Denn der erste Basisvektor geht auf sich selber, das steht da, und der dritte geht dreimal sich selber, natürlich auch statt.
Ja, danke, sehr schön gesehen. Dann rechnen wir doch mal, mal gucken, was steht da? Abbildungsmatrix haben wir erledigt, Schritt 1, Schritt 2, P-Alpha, naja, das ist jetzt natürlich nicht Platz, so schön wie die Matrix ist. Hier steht P-Alpha. X minus 1 mal X minus 3 Quadrat, das heißt, wir haben schon den ersten Teil des Tests bestanden, das zerfällt in Linearfaktoren, wir sehen die Vielfachheiten. Die Eigenwerte, die wir da sehen, sind nicht überraschend, die haben wir schon gefunden, aber die Vielfachheiten sind unterschiedlich, das heißt, da ist jetzt noch irgendwas Interessantes zu tun. Wir wissen schon, dass der Eigenraum zum Eigenwert 1 Dimension 1 hat, denn die Dimension kann höchstens 1 sein, sie muss aber auch mindestens 1 sein, denn sonst hätten wir gar keinen Eigenvektor. Und hier sind die Möglichkeiten für die Dimension 1 oder 2, das kann ich an diesem Teil des Polynoms erkennen. So, das muss ich jetzt noch irgendwie entscheiden, dafür muss ich mir den Eigenraum angucken. Wir sind jetzt also schon, wo sind wir jetzt schon? Diesen Test haben wir bestanden, die Schrittfolge kennen wir auch. Wir sind jetzt beim Test 5. Okay. Hoffe, das geht so. Spektrum haben wir schon. Schritt 5. Ja, Eigenwert 1 habe ich hier nochmal hingeschrieben, aber ist eigentlich klar, dass man da einen eindimensionalen Eigenraum hat. Und wir haben ja schon in der Matrix gesehen, dass der erste Basisvektor ein Eigenvektor ist für 1. Das heißt, das ist jetzt ein Platz. Gucken wir mal für den anderen Eigenwert. Der ist spannender. Der Eigenwert 3. Die Dimension des Eigenraums ist höchstens 2. Das haben wir am Polynom gesehen. Und wir haben auch schon den dritten Basisvektor identifiziert als Eigenvektor. Die Frage ist jetzt, gibt es noch andere, die nicht im Erzeugnis von B3 liegen? Das heißt, ist die Dimension des Eigenraums 1 oder 2? Wissen wir noch nicht. Dafür lösen wir ein Gleichungssystem. Diesen Trick kennen die, die im Workshop bei der Empfehlung waren und die, die sich die entsprechende Podcast-Folge angehört haben. Und der Trick ist besonders toll, wenn man die Standardbasis hat. Denn man löst einfach folgendes Gleichungssystem. Hier steht's. X-Stern, Abbildungsmatrix gleich entsprechendes, also sozusagen das Bild, was rauskommen soll. Auf der linken Seite hat man das Bild von V unter Alpha. Das ist bei dem Eigenwert, den wir uns hier gerade angucken, dreimal V. Und auf der rechten Seite steht das, was rauskommt, wenn man die Abbildungsmatrix benutzt. Das heißt, das ist in etwas anderer Schreibweise der Trick aus der Podcast-Folge und aus dem Workshop. Ich habe halt diesmal nicht Alpha minus Eigenwert mal die Einheitsmatrix genommen und die identische Abbildung und davon die Abbildungsmatrix, sondern ich habe es mit der Abbildungsmatrix selbst hingeschrieben. Ist aber das gleiche Gleichungssystem. Und wir dürfen das so machen, weil wir mit der Standardbasis arbeiten. Ich habe als Bemerkung da dran geschrieben, dass das so aussieht wie, oder ähnlich aussieht, wie in dem Trick aus dem Workshop und der Podcast-Folge. Vergleichen Sie mal. Es ist eine etwas andere Schreibweise, aber genau der gleiche Trick. Na, dann kann ich ablesen, was die Lösungen sind. Ich sehe nämlich jetzt, dass der erste Koeffizient 0 sein muss, der zweite muss auch 0 sein und über den dritten weiß ich nichts. Das heißt also, dass der Eigenvektor, den wir da gerade allgemein betrachtet haben, aus dem Erzeugnis von B3 kommen muss, vom dritten Basisvektor. Insbesondere ist der Eigenraum wirklich nur eindimensional. Das heißt, dass wir hier beim zweiten Test leider versagt haben. Wir haben einen Eigenwert gefunden, wo die geometrische und die algebraische Vielfachheit verschieden sind. Das heißt, die Abbildung ist leider nicht diagonalisierbar. Jetzt kommt ein Pointer in die Zukunft. In ein paar Wochen werden Sie diese Abbildungsmatrix sehen, da oben, und Sie werden mir ohne nachzudenken sagen können, dass diese Abbildung nicht diagonalisierbar ist. Bitte merken, bitte jetzt schon freuen, in ein paar Wochen sehen Sie so eine Matrix und Sie wissen sofort Bescheid. Bis dann!